Es ist Dienstag, der 13. Mai. Mein Name ist Max Ropers. Das ist der Fever Pitch Podcast. Und wir müssen reden über den Aufstieg des HSV. Wir haben sehr oft über den HSV geredet. Jetzt ist es endlich vollbracht. Und bei uns ist Henrik Jacobs vom Hamburger Abendblatt.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Ja, Henrik, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Du warst am Samstag im Stadion. Du hast mir gerade schon gesagt, es ging bis 5 Uhr morgens selbst für dich. Und dann nimm uns doch noch mal kurz mit, ja, in den Abend, der so vieles für diesen Verein und für die tausenden Fans dieses Vereins verändert hat.
Ja, moin Max erstmal. Vielen Dank für die Einladung. Wir müssen reden, hast du ja gerade gesagt. Das klingt ja fast wie unser wöchentlicher Podcast, HSV, wir müssen reden.
Jetzt macht er gleich die Werbung, aber okay.
Ja, wir mussten sehr viel reden in den letzten Jahren über den HSV und machen das natürlich immer gerne. Und über diesen Abend werden wir auf jeden Fall noch sehr, sehr lange reden. Das kann man, glaube ich, jetzt schon sagen, wenn man diese Bilder dann auch mit ein, zwei Tagen Abstand nochmal sich anschaut. Ich habe heute bei Twitter X, wie es ja mittlerweile heißt, so eine Vogelperspektive gesehen aus dem Flugzeug, wo der Platzsturm gefilmt wurde. Also das ist auch so ein unglaubliches Bild, wo dann diese ganze Dimension nochmal deutlich wird. Und ja, es war ein historischer Abend. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also um 5 Uhr war ich im Bett. Also so lange war ich dann doch nicht im Volksparkstadion. Aber es ging noch relativ lange. Wir konnten noch ein bisschen was mitbekommen, wie die Spieler dann auch erstmal im Stadion gefeiert haben. Und ja, da haben wir uns natürlich noch etwas dazugesellt und konnten ein bisschen was mitkriegen. Natürlich war die Stimmung sehr, sehr euphorisch. Und viele Mitarbeiter waren auch dabei, langjährige Mitarbeiter auf der Geschäftsstelle, die wirklich ja auch jeden Tag sehr, sehr viel geben für diesen Verein. Und für die hat es mich tatsächlich sehr gefreut, dass sie endlich jetzt dann auch den Aufstieg feiern durften.
Ja, da kann man sich, glaube ich, nur anschließen. Also ich bin jetzt ja auch das eine oder andere Mal auch mit dir dort gewesen. Das ist schon auch dann für viele, wo man die Anspannung während des Spiels merkt, wenn sie eine Reihe hinter einem sitzen oder dann auch vor oder danach. Das ist dann auch nicht groß anders als die Leute, die auf dem Platz stehen. Und die sind ja meistens dann nicht ganz so lange dort wie die, die eben dort im Hintergrund alles bewerkstelligen. Nun ist die Saison ja noch nicht zu Ende. Es wird natürlich trotzdem irgendwo gefeiert. Und ich weiß nicht, ob der ein oder andere seinen Ernährungsplan so durchzieht und Getränkeplan so durchzieht, wie es die anderen 33 Spielwochen gemacht hat. Aber es gibt noch ein Spiel in Fürth. Für Fürth geht es noch um was und es geht ja auch für den HSV noch um was. Wie wichtig ist denn die Radkappe, die Schale der zweiten Liga? Geht der HSV da wirklich nochmal, ja, geht der HSV da wirklich nochmal aufs Ganze oder ist dann doch jetzt so ein bisschen zu erkennen, na komm, wir haben das Ziel erreicht und jetzt lassen wir mal die Zügel los?
Ja, da ist natürlich jetzt erstmal der Aufstieg geschafft, da fällt sehr, sehr vieles ab und oft ist es aber auch so, das hat man in den vergangenen Jahren auch schon oft gesehen, Mannschaften, die dann frühzeitig aufgestiegen sind, haben aber auch dann trotzdem noch Spiele gewonnen, auch wenn sie zwischendurch schon gefeiert haben, weil es sich dann vielleicht auch nochmal ein bisschen einfacher aufspielt, gerade beim HSV war es ja schon ein extremer Druck, der da jetzt auf der Mannschaft gelastet hat, das hat man ja auch gegen Ulm jetzt nochmal gespürt. Normalerweise, klar, am Ende war es deutlich mit 6-1, aber die ersten 30 Minuten, da haben die Füße doch ganz schön gewackelt und das tun sie jetzt in Fürth nicht mehr. Und klar, du hast es gesagt, für Fürth geht es noch um den Klassenerhalt. Deswegen ist es auch wichtig, dass der HSV da jetzt nochmal auch alles gibt. Und am Montag ist dann ja die große Feier auf dem Rathausmarkt, auf dem Balkon, auch wenn das nicht offiziell angesagt ist. Aber mit Sicherheit wird dann Peter Tschentscher, der Bürgermeister, die Tür zum Balkon öffnen. Und dann wäre es natürlich schon, ja, was Cooles, wenn dann die Mannschaft auch diese wunderschöne Radkappe präsentiert und hätte natürlich dann nochmal, ja, so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne am Ende bei der Aufstiegsfeier. Und klar, das wollen die HSV-Spieler, das wollen die Trainer und von daher gehe ich davon aus, dass sie auch in dieses Spiel dann nochmal mit voller Leidenschaft reingehen.
Ja, vor allen Dingen ist es ja auch ein bisschen Geld noch dabei. Ich glaube, wenn man Erster wird, dann gibt es noch ein kleines bisschen mehr, als wenn man Zweiter wird. Und wir kommen ja gleich noch zur Kaderplanung, zu den Transfers, die jetzt angedacht sind. Das schadet ja nicht, wenn da ein bisschen mehr reinkommt. Die Frauen feiern ja auch dann am Montag mit. Die haben auch ihren Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Gestern im Spiel gegen Freiburg 2. Also da auch, ja, der HSV hat da sein Ziel erreicht. Und das heißt ja, nächstes Jahr gibt es ja fast jede Woche dann Fußball im Volksparkstadion, weil die Frauen dort auch spielen. HSV Hamburg wird so ein bisschen, jetzt auch durch den ziemlich sicheren Klassenerhalt des FC St. Pauli, wird so ein bisschen zur Fußballhauptstadt Europas, oder? Oh, Europas gleich. Deutschlands, Entschuldigung. Europas ist vielleicht noch ein bisschen hart mit London.
Und, ja, wir träumen und Madrid, gleich wieder von Europa, aber, ist ja klar.
Nein, aber,
typische Hamburger Demut.
Nein, aber Deutschland kann man ja schon so ein bisschen
zumindest mal jetzt auf dem Papier. Also drei Erstligisten hat, glaube ich, keine Stadt in Deutschland und auch keine zwei Bundesligisten. Und trotzdem wird natürlich der HSV dann auch erstmal um den Klassenerhalt spielen und kämpfen und der FC St. Pauli im zweiten Bundesliga-Jahr dann mit Sicherheit auch wieder. Von daher, ja, ob man dann von Fußballhauptstadt sprechen kann, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ist Hamburg dann mit zwei Vereinen erstklassig und das ist auf jeden Fall für die Stadt natürlich eine super Sache.
Ja gut, also für Berlin, in Berlin dauert das mindestens noch ein Jahr, in München dauert das mindestens noch, ja, eher 4, 5 Jahre, wenn man mal wieder von 1860 sprechen kann. Und alle anderen Vereine, also selbst wenn man auf Metropolregionen geht, dann ist das ja schon sehr weit gezogen, dass man da irgendwen reinnehmen kann. Jetzt auch nur noch ein Verein aus dem Ruhrgebiet dabei. Also das ist schon, ja, schon was Besonderes, finde ich. Vor allen Dingen, weil St. Pauli auch, glaube ich, noch nie so finanziell stark war. Der HSV bei den Frauen auch mehr Geld reinstecken muss, als sie es je getan haben. Und der HSV auch bei den Männern ja auch finanziell ziemlich gut dasteht für einen Verein, der 7 Jahre in der zweiten Liga gespielt hat. Und wenn man jetzt auch darauf guckt, HSV, St. Pauli, beide eher Richtung Abstieg schauen müssen. Wen wünscht man sich denn in Hamburg so als Mitaufsteiger? Hast du da so ein bisschen was rausgehört? Will man da den großen 1. FC Köln oder will man lieber Paderborn oder Elversberg mitnehmen, die eher dann ja als sichere Absteiger gelten? So eigentlich.
Ja, also Elversberg, das sind ja immer so diese typischen Vereine, die absolut unter dem Radar laufen und total unterschätzt werden, genauso wie Heidenheim vorher oder auch Paderborn. Aber ich glaube, das ist dem HSV total egal, wer da jetzt mit hochgeht. Ich würde sagen, dann eher Köln, weil das sorgt einfach nochmal für größere Aufmerksamkeit in vielen Spielen. Die bringen mehr Fans mit in den Volkspark. Nach Köln zu fahren macht auch mehr Spaß als nach Elversberg. Das kann ich als Reporter bestätigen. Und na klar, für uns als Reporter wäre es natürlich auch schöner, wenn du Spiele hast, HSV gegen Köln. Aber das ist am Ende ehrlicherweise auch egal. Und ich würde Elversberg auch total gönnen. Die machen einen super Job jetzt schon seit Jahren. Und ja, würde mich aber natürlich auch freuen, wenn es erste Kaiserslautern noch schafft. Also drei Traditionsclubs zurück in die Bundesliga. Das würde der Liga auf jeden Fall sehr, sehr gut tun. Und ja, denke aber, wenn Heidenheim, so wie es aussieht, in die Relegation geht, die werden egal gegen wen gewinnen. Und genau, dann geht der HSV mit Köln hoch. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie das noch schaffen. Und das wäre auf jeden Fall für die Bundesliga was richtig Gutes.
In Köln ist ordentlich was los, trotz des Sieges. Tim Lemperle, das haben wir jetzt hier kurz vor der Aufnahme noch erfahren, dass er Nasenbeinbruch und Platzwunden erlitten hat durch körperlichen Angriff. Aber an alle Köln-Fans, am Donnerstag wird hier nochmal wahrscheinlich eine ausführlichere Folge zum FC kommen. Dann mit Malte Asmus und mit jemandem, der, das steht noch nicht fest, wer dort ist, aber alles richtet sich natürlich auf das Spiel gegen Kaiserslautern, wo ein Punkt reicht. Für den HSV hat es nun gereicht. 6:1 gegen Ulm. Wir brauchen jetzt nicht mehr so groß über das Spiel sprechen. Ich denke mal, jeder hat die Highlights gesehen. Jeder hat vielleicht das Spiel auch sogar live gesehen, inklusive Feierlichkeiten. Wir schauen jetzt aufs kommende Jahr. Denn darauf haben ja jetzt die ganzen Fans ja auch Lust. Endlich mal wieder Transfergerüchte über ein bisschen bessere Spieler. Spielplan kommt raus, wann spielen wir gegen Bayern, wann spielen wir gegen Dortmund, wann Derbys, St. Pauli, Werder Bremen. Das ist ja richtig spannend. Ein Mann hat es möglich gemacht, Merlin Polzin. Seit einem halben Jahr ist er Trainer beim HSV. Seit knapp 5 Monaten hat er jetzt auch das Vertrauen für das Cheftrainervertrauen bekommen von Stefan Kunz, der ja noch gezaudert hat. Lukas Kwasniok, die waren sich einig. Paderborn hat Nein gesagt. Mit welchen Maßnahmen hat denn Merlin Polzin das aus deiner Sicht geschafft, sich langfristig auch das Vertrauen, sein Vertrag ist ja jetzt auch gültig für die erste Liga ein Jahr, das Vertrauen von Stefan Kunz zu erarbeiten? Denn das hatte er ja, und das ist ja auch gar kein Vorwurf, am Anfang noch nicht.
Ja, jein. Also er hat natürlich dann erstmal das Vertrauen bekommen damals vor dem Spiel gegen Karlsruhe. Und allein dieses Spiel war eigentlich schon so ein so ein Turnaround, weil da hat man einfach gesehen, wie sich in der Mannschaft vieles gelöst hat. Also er hat bestimmten Spielern ganz viel Vertrauen wieder gegeben, so Spieler wie Karabetz oder Dompe. Das hat man da wirklich gespürt, wie die plötzlich dann wieder aufgedreht sind. Und der HSV hat dann wieder offensiven Fußball gespielt, was ja eigentlich unter Steffen Baumgart immer so ein Rätsel war, warum die auch nach Führung sich dann wieder so zurückgezogen haben. Und das passte auch überhaupt nicht zur Mannschaft. Und ich habe es auch nie verstanden, weil Steffen Baumgart eigentlich nie auch für so einen Fußball stand. Und Merlin Polzin hat da im Prinzip so ein bisschen wieder diese vorherige Philosophie von Tim Walter dann in die Mannschaft gebracht, mit seinen eigenen Akzenten und dann vor allem auch mit einer guten Defensive. Die gab es halt unter Tim Walter in der Form nicht. Und das war diese Aufstiegsmischung, die man eigentlich immer gesucht hat und die man bei Tim Walter immer noch irgendwie sich erhofft hatte. Aber er war dann doch bis zum Ende irgendwie zu stur, da sein System anzupassen. Und Merlin Polzin hat da, dadurch, dass er auch bei vielen Trainern jetzt Co-Trainer war in Hamburg, hat sich so von allen irgendwie ein bisschen was mitgenommen und hat dann so seinen Stil geprägt. Und klar, da gibt es natürlich ganz viele kleine Einzelbausteine. Am Ende hat das geschafft, diese Mannschaft auch zu einen, hat sie total von seinem Weg überzeugt und hat es dann auch geschafft, so in diesen schwierigen Phasen, wo dann ja auch von außen wieder sehr viel hereingeredet wurde, mit der Frühjahrskrise, so mit dem Frühling, dann hatte man ja wirklich schon gedacht, so nach dem Spiel gegen Braunschweig auf Schalke und dann zu Hause gegen Karlsruhe, jetzt verkacken sie es wieder.
Ja.
Und dann kam dieses Spiel gegen Darmstadt und da habe ich ja auch wirklich so meine Zweifel gehabt, weil ich gesehen habe, wie der HSV da gegen Karlsruhe gespielt hat, wie viel Angst die hatten. Und da habe ich wirklich gedacht, die versemmeln das wieder. Jetzt geht das alles wieder los, dieses Kopfkino. Und dann kam diese Pressekonferenz mit Merlin Polzin vor dem Spiel und da hat er wirklich so energische Worte gefunden. Ich erinnere mich, wie er sagte, jetzt ist der Mai, jetzt ist Zahltag, jetzt ist Abrechnung. Und das hat er irgendwie auch geschafft, an der Mannschaft zu übertragen, diese Energie, weil dieses Spiel in Darmstadt war dann nochmal wirklich so der große Wendepunkt, wie die Mannschaft das da geschafft hat, auch nach einer schwierigen Anfangsphase dann das Ding zu ziehen. Und nach dem Spiel waren sich dann ja auch wirklich alle sicher, dass es jetzt auch klappt, weil das war wirklich nochmal so ein Befreiungsschlag. Und ja, im Großen und Ganzen hat das einfach geschafft, auch so nach Rückschlägen dann immer wieder die richtige Antwort zu finden. Klar, dann auch im Zusammenspiel mit den Führungsspielern, mit Stefan Kunz, dem Sportvorstand, haben sie es irgendwie geschafft, diese Energie in diesem Jahr so auf den Platz zu bringen, dass sie diesen Fluch, dieses jahrelange Scheitern durchbrochen haben. Und das war für den HSV einfach unglaublich wichtig, weil wenn sie das jetzt in diesem Jahr nochmal verspielt hätten, dann weiß ich nicht, ob der Verein sich davon jemals noch erholt hätte, auch wenn man das in den vergangenen Jahren schon oft gesagt hätte, aber das wäre wirklich... Das hätte das Scheitern nochmal komplett übertroffen und von daher, jetzt haben sie es geschafft und diesen Schwung muss der HSV jetzt auch mitnehmen in den Sommer, in die Vorbereitung und dann auch in den Saisonstart, weil da wird es von Anfang an wirklich um jeden Punkt gehen und bin gespannt, was dann jetzt auf dem Transfermarkt passieren. Also es wird mit Sicherheit, das kann man jetzt schon sagen, einiges passieren.
Ja, dazu kommen wir gleich noch. Ich finde auch Merlin Polzin hat sich dadurch irgendwie abgehoben, dass er den Elefanten im Raum einfach mal angesprochen hat. Ja, natürlich sind wir nervös. Natürlich sind wir der HSV. Er ist selber Fan. Er ist ungefähr so alt wie wir. Er stand in der Kurve, auswärts alles mitgemacht. Ja, komm. Also. hat alles mitgemacht und wäre wahrscheinlich auch als Fan nervös gewesen, wenn er jetzt einfach weiter Fan gewesen wäre und irgendwie Bankkaufmann geworden wäre. Und hat aber gesagt, ja, wir dürfen es aber auch sein. Und man hat die Nervosität, finde ich, schon gegen Ulm und Darmstadt gespürt, aber die Leidenschaft hat man wieder gespürt. Dieses, wir gehen weiter voran, wir dürfen nervös sein, aber wir dürfen auch weiter nach vorne spielen. Und wir dürfen tatsächlich auch mal in Konter laufen und wir dürfen einen Elfmeter verschulden und die dann aber auch halten. So, und das haben sie reagiert, schnell auf Rückstände, auf Rückschläge reagiert und nicht erst 70 Minuten, wie oft früher, 70 Minuten, du liegst 3-0 hinten und auf einmal siehst du, ja, 3-1, 3-2 und hat es ganz knapp nicht gereicht und wir haben uns dann schön geredet, ja, wir haben eine Reaktion gezeigt. Nee, die Reaktion ist dann am Ende auch das Ergebnis zu drehen und das hat er geschafft und ich finde, das hebt ihn ab und ich glaube auch, dass das sehr wichtig sein wird in der Bundesliga, denn da werden ja die Rückschläge ständig kommen. Also du kannst ja nicht davon ausgehen, dass du jedes Spiel dominierst, du kannst nicht jedes Spiel davon ausgehen, dass du lange die Null halten wirst, dass du wenig Torchancen bekommen wirst, das zeigt sie ja, das zeigt sich ja nun mal bei jedem Aufsteiger. Und ich fand so ein paar Maßnahmen, wie jetzt Königsdorf auf die 8 zu stellen, schon, das ist schon vielleicht so ein bisschen Richtung erste Liga fast, weil das einfach mehr auf Konter ausgelegt sein muss. Weniger Ballbesitz wird wahrscheinlich in vielen Spielen sein. Das muss der HSV lernen. Und das müssen auch die Kaderplaner lernen. Klaus Koster verantwortlich, Stefan Kunz für ihn verantwortlich. Der hat jetzt gesagt bei Bild TV, 50% des Kaders ist erstligareif. Da frage ich dich, was für 50%? Die Abwehr, der Angriff, jeweils die Hälfte, welche Spieler und wo soll denn noch nachgelegt werden? Bei euch stand jetzt, dass vier bis fünf Stammspieler kommen sollen. Auf welchen Positionen?
Genau, also die einzelnen Positionen kann ich dir jetzt auch noch nicht sagen. So weit bin ich dann auch nicht drin, aber klar, 4 bis 5 Neuzugänge, also diese Aussage mit den 50%, die bezog sich offenbar auf die aktuelle Startelf, dass Stefan Kunz da der Meinung ist, also da müssten mindestens nochmal 4 bis 5, das wäre dann ja so die Hälfte der Startelf, dazukommen, um dann auch diese Mannschaft entsprechend zu verstärken. Also ich glaube, wir sehen alle die Spiele und die Mannschaft und jeder ist sich, glaube ich, einig, dass der HSV gerade in der Defensive noch was tun muss, in der Innenverteidigung. Da gibt es, glaube ich, die größte Baustelle. Man muss natürlich gucken, was jetzt dann passiert. Zum Beispiel mit Dennis Hatzikadunic nimmt man den nochmal ein Jahr unter Vertrag. Sebastian Schonlau wird natürlich auch in der Bundesliga jetzt keine große Rolle mehr spielen, nachdem er jetzt auch in der Rückrunde schon keine mehr gespielt hat. Daniel Effatli wird dann die Frage sein, wie plant man den weiterhin ein als Sechser oder soll der jetzt in der Innenverteidigung bleiben? Aber ich denke mal, so mindestens 2 Innenverteidiger werden noch dazukommen, auch wenn man jetzt mit Abubakar Soumahoro ja auch einen Spieler hat, dem man perspektivisch das schon zutraut, da eine gute Rolle zu spielen. Und klar, auf der 6 Jonas Meffert, auch wenn der jetzt 4 waren es, eigentlich immer gesetzt war, der hat natürlich jetzt auch nicht die Physis, die man dann vielleicht in der Bundesliga braucht. Ich glaube, da könnte man auf jeden Fall nochmal einen sehr, sehr physisch starken, zweikampfstarken Sechser gebrauchen. Man kann vielleicht auch nochmal über eine Systemumstellung mit 2 Sechsern nachdenken. Da ist natürlich die Frage, wie will dann Merlin Polzin auch in der Bundesliga spielen? Bleibt man grundsätzlich bei der Idee, schon den Ball haben zu wollen, oder muss man sich dann doch etwas verändern? Also St. Pauli hat das ja vorgemacht, die in der zweiten Liga ja wirklich komplett dominiert haben mit ihrem Fußball, mit ihrem Spielaufbau und jetzt doch eher, ja, zwar auch versuchen, von hinten rauszuspielen, aber jetzt erstmal gut verteidigen und dann auch mit schnellen Stürmern dann kontern. Da muss man natürlich dann wiederum schauen, was bedeutet das für Spieler wie Robert Glatzel oder Davy Selke. Du hast gerade Königsdorfer schon angesprochen. Also das ist eigentlich der Spieler, wo ich mir den größten Sprung dann auch nochmal in der Bundesliga erhoffe, weil der bringt dann wirklich von seinen Qualitäten her alles mit, um ein richtig guter Bundesliga-Stürmer zu werden. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass der dann vorne in der Spitze spielt. Mal schauen. Also da gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Fragezeichen. Aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass der HSV seine Mannschaft noch verstärken muss. In der Offensive ist er grundsätzlich schon ganz gut aufgestellt, aber da geht es jetzt erstmal nur um die erste Elf und gerade diese Saison hat er auch gezeigt, wie viel dann auch wieder immer mit Verletzten passieren kann, wie viele Spieler man am Ende dann doch braucht, die man zwischenzeitlich schon abgeschrieben hat und ja, wird auf jeden Fall ein sehr, sehr spannender Transfersommer.
Das glaube ich, also denn diese Mannschaft ist ja mit Abstand oder also über die letzten Jahre natürlich immer gezeigt, eigentlich sind die ja nicht weit weg von der ersten Liga. Und auch Teams, die mit dem HSV gekämpft haben und dann aufgestiegen sind wie Heidenheim, haben ja nicht so viel am Kader verändert und haben trotzdem ein Jahr die Klasse gehalten. Union Berlin hat es dann durch ja doch schon ein bisschen mehr Budget dann auch geschafft, sich weiter oben zu etablieren. Werder Bremen auch, aber Werder Bremen hat auch das Glück gehabt, im ersten Jahr direkt wieder hochzugehen und einen Großteil des Kaders auch behalten zu können, damals mit Wittenkurt, mit Friedel, Duxch-Füllkrug und Co. Also das war ja schon eine sehr gute Mannschaft, auf der sie aufbauen. Und jetzt merkt man ja auch, das ist schon ein waghalsiger Akt, da mit wenig Budget im Vergleich zu agieren. Und Uke Göttlich, St. Pauli-Präsident, hat es jetzt im Sportstuhl angesprochen, dass die letzten 4, 5 Mannschaften eigentlich ja eine Liga unter sich ausmachen, ist seine Ansicht. Und dann um Platz 15 kämpfen und Hoffenheim, das ist ja eher ein Ausrutscher, dass die so weit unten sind. davon kann man auch nicht jedes Jahr ausgehen. Also das ist schon, je nachdem, wer jetzt die Klasse hält und wer jetzt aufsteigt, ist das wahrscheinlich auch im nächsten Jahr so der Fall, weil der Abstand zwischen 14 und 13 ja so groß ist mittlerweile, dass man eben nicht davon ausgehen kann, dass Union Berlin, Augsburg, Mainz sowieso nicht mittlerweile so schlecht performen wird. Ja, das ist schon ein Abstand. Ich brauche
immer wieder Gegenbeispiele. Ne? Also Heidenheim hat es auch geschafft, im ersten Jahr gleich in die Conference League einzuziehen. Das ist aber dann oft gerade so dieses erste Jahr, wo man noch mit Euphorie in so eine Liga startet. Ja.
Das ist schon eine große Herausforderung. Da sollte man, und das finde ich, hört man aber auch kaum, ich weiß nicht, wie du es aufgenommen hast, man hat jetzt nicht gehört, der Klassenerhalt ist sicher. Also kein Fan, finde ich, oder auch kein, so schon gar kein Polzin und Co. hat jetzt gesagt, ja, wir schauen gleich nach Europa. Also da ist der HSV schon geerdet genug jetzt durch die Jahre. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Finanzen gucken, St. Pauli hat letztes Jahr sehr, sehr wenig investiert, obwohl sie Fabian Hürzler, den Trainer, ja teuer verkauft haben. Ein bisschen was auch für Blessin ausgeben mussten. Hast du so ein Gefühl oder auch so eine Erwartungshaltung, in welchem Millionenrahmen der HSV investieren kann? Denn jeder, der theoretisch teuer verkauft werden könnte, das wäre ja automatisch eine Schwächung für die Mannschaft, wenn man jetzt an Ludovic Reis, Königsdörfer, Miro Muheim denkt, die zwar einen hohen Marktwert wahrscheinlich haben für diese Verhältnisse, aber ja sofort die Mannschaft schwächen würden.
Genau, und die auch alle nur noch ein Jahr Vertrag haben. Ich glaube, Muheim bis 27, aber Königsdörfer und Reis, wenn man jetzt dann doch überlegt, die im Sommer verkaufen zu wollen oder wenn es da Interessenten gibt, und die wird es mit Sicherheit geben, ob man dann auch die entsprechenden Summen bekommt, um dann wiederum so viel Geld einzunehmen, dass man das entsprechend für gute Verstärkung ausgeben kann, das weiß ich nicht. Also ich glaube, da wird man eher gucken, dass man versucht, mit den Spielern nochmal länger zu verlängern. Und dann, ja, gibt es einfach sehr, sehr viele Fragezeichen. Ich glaube, Königsdörfer und Reis, ja, sind auf jeden Fall Spieler, die der HSV in der Bundesliga gut gebrauchen könnte. Und was den finanziellen Rahmen angeht, man hat ja schon im Winter jetzt gesehen, dass der HSV dann mal eben so 5 Millionen für zwei Spieler bezahlt, die gar keine Rolle gespielt haben, die als Perspektivspieler gekommen sind. Die müssen dann natürlich auch irgendwann quasi zurückzahlen. Also ich glaube, in der nächsten Saison wahrscheinlich noch nicht. Aber grundsätzlich hat der HSV schon finanzielle Möglichkeiten. Allein schon durch die Zuschauereinnahmen, hat jetzt wieder einen Zuschauerrekord aufgestellt. Das Merchandising läuft wie geschnitten Brot. Trotzdem geht es natürlich jetzt auch darum, auch im Sport auf dem Transfermarkt endlich mal auch die Hausaufgaben zu machen und auch Spieler zum einen zu verpflichten, die dann irgendwann auch wirklich mal einen Transfergewinn bringen, also wirklich auch einen nennenswerten Gewinn. Also ich kann mich gar nicht erinnern, wann es das letzte Mal der Fall war, so bei Onana natürlich, aber selbst bei Joscha Wagnermann, wo zwischendurch von 10 Millionen Euro gesprochen wurde, der ging am Ende dann für 3,5 Millionen. Also klar, einerseits hast du Spieler wie Königsdörfer, da könnte ich jetzt schon sagen, ja, wahrscheinlich so zwischen 3 und 5 könnte man da vielleicht irgendwo kriegen. Aber ist es das Geld wert, um den Spieler dann zu verlieren? Also ich glaube, es geht jetzt auch dann wirklich darum, ja, jetzt nicht die großen Summen wieder für irgendwelche Namen rauszuhauen, sondern wirklich jetzt, wie das Stuttgart auch vor ein paar Jahren geschafft hat, mit wirklich richtig guten Entscheidungen, guten Transfers, so Stück für Stück sich dann wieder zu etablieren in der Bundesliga und auch Transfergewinne zu erzielen und auch wirklich hohe Gewinne zu erzielen und nicht jetzt irgendwie mal einen Spieler für 1 Million zu verkaufen, sondern auch Frankfurt, glaube ich, macht das jetzt seit Jahren überragend. Die verkaufen ja gefühlt jede Saison irgendwie einen Stürmer für 50 bis 100 Millionen Euro, zaubern dann wieder neue aus dem Hut. Also da sind natürlich jetzt dann Klaus Costa und Sebastian Dürschel als Chefscout gefragt, da die entsprechenden Spieler zu finden. Und darum wird es jetzt im Sommer auf jeden Fall gehen.
Ja, weil man ja auch sagen muss, die Transfers aus dem letzten Sommer haben bis auf El Fadli, der ja eigentlich ein Jahr vorher schon kommen sollte, was dann ein bisschen Ablösesumme gescheitert ist, und eben Davy Selke, der ablösefrei kam, der ein Einjahres- plus jetzt Aufstiegsoptionsjahr bekommen hat, der aber eigentlich auch verlängern möchte und der HSV ja eigentlich auch mit ihm verlängern möchte. Da geht es halt um Geld und Vertragslaufzeit. Der Rest hat nicht so funktioniert. Also Silvan Hefti ist spielt in der Startelf fast gar keine Rolle mehr. Man muss mal gucken, wie es in der Bundesliga aussieht. Vielleicht gibt man ihm noch ein Jahr, wo er sich neu beweisen kann. Imi Sahiti auf und ab. Da frage ich mich manchmal, was der manchmal, also er ist ein wahnsinnig talentierter Fußballer, aber auch manchmal auch ein wahnsinnig, nicht eigensinnig, aber eigenwilliger Fußballspieler. Und dann Marco Richter, Laie nicht funktioniert, Lukas Perin schon wieder weg. Also da sind ja Meboudé jetzt im Winter gekommen, nicht funktioniert. Auch Adam Karabetz, das ist jetzt die Frage, ne? Das sind Spieler, die theoretisch viel Geld binden, aber eben nicht funktioniert haben. Und am Ende haben es dann doch die rausgeholt, die Jahre vorher schon dabei waren. Muheim, Reis, Königsdörfer, Dompe, Schonlau ja auch am Ende noch zu teilen. Das ist ja eben das, was Mikkel Bronsis kann man auch noch nennen, aber auch der war wackelig. Das ist ja eher der alte Nukleus gewesen. So, und jetzt schauen wir nach vorne und diese Leute müssen jetzt, Kostva ist auch schon lange dort, müssen jetzt für die erste Liga vorbereitet sein, haben jetzt natürlich den Vorteil, 2 Wochen mehr Planungssicherheit als der Relegationsteilnehmer und 1 Woche mehr Planung als der zweite Aussteiger. Und wenn es Köln wird, dann ist es auch jemand, der auf Augenhöhe agieren kann, wenn die in die Relegation müssen, abwarten. Also das ist natürlich dann auch vielleicht so kleine Szenarien, die man mitdenkt. Das wird richtig spannend. Ich habe einen Vorschlag für dich. Ein Spieler, der schon am Wochenende mitgefeiert hat, der...
Ich schon gelesen bei dir auf X.
Ach so. Ja, was hältst du davon? Luka Vuskovic, kleiner Bruder von Mario Vuskovic, kleines Gut, denn ist 1,93, Jahrgang 2007, spielt bei Westerlo, gehört Tottenham. Tottenham, HSV haben ja ein paar Verbindungen aus der Vergangenheit. Eine Leihe für ein Jahr. Also mittlerweile würde ich fast sagen, das ist eine Sofortverstärkung. Der ist Stammspieler dort, der hat 7 Tore geschossen. Der ist eins der größten Talente weltweit in seinem Jahrgang auf seiner Position. Warum nicht? Wo sollte er sich sonst wohler fühlen als in dem Verein, der seinem Bruder ja seit Jahren die Unterstützung bringt?
Fußballerisch mit Sicherheit absolut spannender Spieler. Ich erinnere mich, ich habe mal vor, glaube ich, 3 Jahren, als Mario Vuskovic zum HSV kam, mit ihm ein Interview gemacht und da hieß es schon, ja, Fußballfamilie und er hat dann noch so einen kleinen Bruder, der ist eigentlich sogar noch viel talentierter als er. Da war er, glaube ich, noch 15 oder gerade 16 und dann ist er auch relativ früh dann bei Split schon Profi geworden. Und klar, warum nicht, wenn man den kriegen kann, wäre vielleicht jetzt wieder so eine typische schöne Geschichte, da sind dann natürlich dann sehr viele Erwartungen mit verbunden, weiß nicht, ob man ihm da so den Gefallen tun würde, quasi als Art Platzhalter für seinen Bruder, bis er dann irgendwann wieder zurückkommt, da die Vuskovic-Lücke auszufüllen, aber rein fußballerisch auf jeden Fall super spannender Spieler und bringt ganz viel mit und ich habe ihn ja auch ein bisschen beobachtet am Wochenende, also der ist auf jeden Fall quasi schon so ein richtiger HSV-Fan und gab dann ja auch offenbar die Möglichkeit, vielleicht auch mal mit dem schon mal so ein bisschen zu sprechen und wie es sich anfühlt, im Volksparkstadion zu sein mit dieser Atmosphäre, das hat er auf jeden Fall auch schon mitbekommen. Von daher, es wäre auf jeden Fall ein Versuch wert, ja? Würde ich mich mal nachinformieren.
Also ich finde, er hat eine schöne Story, habe ich auch geschrieben und das finde ich, und das sind eben Spieler, die vielleicht natürlich immer noch ein Backup brauchen, weil sie eben so jung sind, aber also der hat ein Potenzial, allein von den Zahlen her, allein vom Körperlichen her und dass er sich mit 17, 18 in der belgischen Liga, die wirklich ein Format hat mittlerweile, die ja auch regelmäßig mit Brügge Champions League in der Champions League für Furore sorgt, das ist schon ordentlich so und verkaufen wird da glaube ich nichts raus. Der hat einen Marktwert von 11 oder 12 Millionen bei Transfermarkt und Tottenham hat ihn nicht umsonst gekauft in dem jungen Alter. Mal sehen. Ist ja auch noch früh und wenn man ganz weit spinnt, können sie ja irgendwann vielleicht sogar nochmal zusammenspielen. Aber was mich jetzt noch interessiert, ist auch der Blick. Klar, du bist HSV-Reporter, aber der Blick zum FC St. Pauli, der die Klasse gesichert hat. Aber jetzt, das ist ja mehr als ein Derby nächstes Jahr. Das ist ja wirklich, wenn man sich jetzt mal so ein kleines Power-Ranking da unten rausdenkt, sind die beiden ja auf Augenhöhe. Wo siehst du welchen Verein im Vorteil?
Also ich habe von Uke Göttlich gestern noch gehört, dass St. Pauli noch nicht aufgestiegen ist, aber...
Ach, ja, aber...
Wir haben es geschrieben und es ist ja auch tatsächlich so, Da glaube ich, das Torverhältnis, da müsste schon sehr, sehr viel passieren, dass St. Pauli doch noch in die Relegation rutscht. Also ich glaube, da kann man tatsächlich zum Klassenerhalt gratulieren. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es diese beiden Derbys im nächsten Jahr wieder gibt. Das ist einfach, das elektrisiert die Stadt und jetzt dann auch wieder in der Bundesliga. Das gab es lange nicht. Das wird ein großes Fußballfest zweimal in Hamburg. Und St. Pauli hat jetzt ein ganz, ganz schwieriges Jahr vor sich. Also sie haben es jetzt wirklich auf ihre Art gut gemacht, haben jetzt auch nicht so viele Punkte geholt, dass man ja jetzt sagt, okay, die haben jetzt eine überragende Saison gespielt, aber für ihre Verhältnisse haben quasi ja eine Saison ohne Stürmer gespielt, ohne richtigen Stürmer. Ich glaube jetzt grundsätzlich, was so auch die Qualität der Einzelspieler angeht, sehe ich den HSV da sogar aktuell schon im Vorteil, aber St. Pauli ist eine eingespielte Mannschaft, die richtig gut verteidigen. Ich glaube, das war jetzt auch der Schlüssel, warum sie den Klassenerhalt geschafft haben. Nur Bayern München hat weniger Gegentore bekommen. Das wird auch, glaube ich, auf jeden Fall auf den HSV zukommen. In der Bundesliga muss einfach besser verteidigt werden. Und das ist dann so der erste Schritt dann auch, um die Klasse zu erhalten. Und bin gespannt, was bei St. Pauli jetzt auch im Sommer passiert auf dem Transfermarkt, weil man weiß einfach, das zweite Jahr in der Bundesliga ist immer noch mal etwas schwieriger. Von daher muss da auch jede Entscheidung sitzen bei St. Pauli. Und man kann sagen, die sind dann aktuell jetzt wieder auf Augenhöhe. Ich habe Anfang des Jahres mal einen Kommentar geschrieben, wenn es passieren sollte, dass St. Pauli die Klasse hält und der HSV nicht aufsteigt, dann glaube ich, hätte es tatsächlich so eine Art Machtwechsel auch wirtschaftlich geben können in Hamburg, wenn St. Pauli dann auch auf Dauer in den TV-Töpfen vorne ist und dieser Rückstand dann immer größer wird für den HSV. Der ist ja jetzt schon groß und deswegen war das so unglaublich wichtig, dass sie jetzt auch wieder in die Bundesliga zurückgekehrt sind, um da den Anschluss wieder herzustellen. Und klar, da geht es jetzt aber dann im ersten Jahr wirklich nur um den Klassenerhalt. Also alles, was dann besser ist als Platz 14, 13, wäre, glaube ich, ein Erfolg. Und mit dieser Haltung muss man aber auch erstmal in diese Saison gehen.
Ja, das wird richtig spannend. Also ich glaube auch, wenn man jetzt sich den HSV von jetzt anguckt, dann denkt man vielleicht eher an ein Torverhältnis von Holstein Kiel als das von St. Pauli. Eher mehr Tore, aber auch deutlich mehr Gegentore. Und das ist dann eben der Unterschied, ne? Dass Kiel eben jetzt nicht die Punkte geholt hat. Das direkte Duell ist auch deswegen so ausgegangen, weil St. Pauli dann am Ende sehr wenig zulässt. Und dann am Ende, ich war dort vor ein paar Wochen, und das ist dann eben der Unterschied auf diesem Niveau, weiter unten in der Tabelle, wenn du einfach es schaffst, wenig Gegentore zu bekommen und dann trotzdem ja irgendwo durch Elfmeter oder Standards oder durch Arbeit, irgendwann das 1-0 machst oder eben auch oft das 0-0 hältst, dann bist du eben am Ende, 15., 14. Und das muss der HSV irgendwo hinkriegen, ohne sich jetzt komplett seine eigenen Stärken zu berauben. Denn ich glaube auch, St. Pauli hätte sich nicht gewehrt, wenn sie dort einen Davy Selke, Robert Glatze, Ransford Königsdörfer im Sturm gehabt hätten. Vielleicht sogar Otto Stange, keine Ahnung. Also das ist wirklich der krasseste Unterschied, finde ich, auf den Positionen. Dafür hat St. Pauli wahrscheinlich den besseren Torhüter, wahrscheinlich das bessere System in der Defensive. Das muss man eben jetzt auch sehen, wenn sich beide auf Augenhöhe begegnen. Und St. Pauli, ja, schwieriges zweite Jahr für Aufsteiger. Das haben jetzt einige gespürt in den letzten Jahren. Bielefeld, Heidenheim jetzt. Also das ist eben wirklich hart. Und auch für St. Pauli gilt ja, ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, wenn sie dort irgendwen verkaufen, wie jetzt Philipp Treu oder Afolayan, dann schwächst du ja auch sofort deine Mannschaft massiv. So, von Nikola Vasil wollen wir gar nicht erst anfangen. Dass da eigentlich auch wenig Spielraum ist für Andreas Bornemann und Alex Blessin.
Ja, bin gespannt, weil St. Pauli hat ja jetzt sehr viel Geld auch eingenommen über die Genossenschaft. Ich glaube, das Geld ist jetzt eigentlich nicht dafür gedacht, dafür Spieler zu kaufen, aber trotzdem wird es für St. Pauli jetzt auch darum gehen, mehr zu investieren und auch Spieler zu verpflichten, die dann auch gerade offensiv diese Mannschaft verstärken. Und denke aber auch, für St. Pauli wird es auf jeden Fall nur um den Klassenerhalt gehen nächstes Jahr.
Das wird richtig spannend. Vielen Dank, Hendrik, für die Zeit, die du dir genommen hast. abonniert natürlich das Abendblatt, lest seine Artikel. Manchmal lest ihr auch dort was von mir. Und ansonsten HSV, wir müssen reden hören, bei YouTube vorbeischauen. Und natürlich sowieso, falls ihr es noch nicht gemacht habt, den Fever Pitch Podcast abonnieren und auch den Newsletter. Morgen geht es hier natürlich auch weiter, wenn es um den VfL Wolfsburg geht. Und dann, wie schon angekündigt, am Donnerstag den ersten FC Köln. Also hier kriegt ihr ja wirklich was für euer Abo. Und ja, auf jeden Fall ein schönes Saisonfinale für alle Fans aller Vereine. Das Beste, das kann nicht jeden treffen, aber den HSV hat es schon mal getroffen. So viel sei sicher. Henrik, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Danke dir. Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.